Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hungry Minds. Ich habe neulich etwas gelesen, was mir Bauchschmerzen bereitet hat. Das Programm Lesestart 1, 2, 3 soll nicht weiter finanziert werden. Was viele nicht wissen, wir stecken seit Jahren oder fast seit Jahrzehnten in einer Lesekrise fest und die wird immer größer. Rund 25% der ViertklässlerInnen erreichen nicht das Mindestniveau im Leseverständnis. Das zeigt die internationale Grundschulleseuntersuchung IGLU. Knapp ein Viertel der 15-Jährigen verfügt nicht über ausreichende Lesekompetenz für eine erfolgreiche Teilhabe an Bildung und Gesellschaft. Und das finde ich echt heftig, denn Lesekompetenz ist die Grundlage fürs Lernen in nahezu allen Bereichen, in nahezu allen Fächern, für die Ausbildung, Beruf und eben für gesellschaftliche Teilhabe. Lesen ist die Grundlage dafür, dass wir kritisch denken können, Inhalte kombinieren und uns eben selbst eine Meinung bilden können. Lesestart 1, 2, 3 ist ein bundesweites Programm, das Kleinkinder beim Kinderarzt bzw. der Kinderärztin oder auch in der Bibliothek kostenlos mit Büchern und Lesetipps versorgt, um möglichst alle Familien frühzeitig zu erreichen, und zwar unabhängig vom Bildungsgrad oder Geldbeutel der Eltern. Und genau da soll jetzt gespart werden. Ich möchte heute herausfinden, ob das so clever ist. Und ich will die Lesekrise und ihre Folgen heute etwas besser verstehen. Dazu spreche ich mit Dr. Ulrich Ludewig vom Institut für Schulentwicklungsforschung an der TU Dortmund. Er ist auch Mitautor der IGLU-Studie. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Thema. Ich wünsche euch viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Ulrich Ludewig. Und wir sind drin. Ulrich, ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Ronja, freut mich, hier in deinem Talk zu sein.
Sehr cool. Ich würde zum Einstieg die Lesekrise erstmal ein bisschen besser verstehen. Wenn wir über Leseschwäche sprechen, was genau bedeutet das eigentlich? Also ab wann kann ein Kind konkret diesen Mindeststandard nicht mehr erfüllen und was ist der Mindeststandard?
Also wir bei der IGLU-Studie haben das so definiert, wir erforschen das Lesen am Ende der Grundschule, also wenn die Kinder ungefähr 10 Jahre alt sind. Und die Stufe, die wir da definieren, ist, ob Kinder in der Lage sind, das Lesen als Werkzeug zum Lernen zu verwenden. Also ob sie praktisch, wenn sie unter der Stufe sind, bedeutet das, dass sie immer noch damit beschäftigt sind, also grundlegend Lesen zu erlernen. Und wenn sie über dieser Stufe liegen, dann können sie das Lesen praktisch verwenden, um neue Dinge zu lernen, also um Bücher zu lernen und dann inhaltlich etwas aus einem Text herausnehmen zu können, zum Beispiel. Und das wird praktisch von verschiedenen Experten bewertet. Also wir haben Testaufgaben und die sind eben auf diesem Niveau über dem Mindestniveau und unter dem Mindestniveau. Und wenn sie die Kinder die Aufgaben bearbeiten können über dem Mindestniveau, dann sagen wir, dass sie das erreicht haben.
Und was bedeutet das für eine Klassenraumdynamik, wenn tatsächlich ein Viertel der Kinder in der vierten Klasse dieses Mindestniveau nicht mehr erreichen?
Also es verschiebt natürlich den Fokus auch in der weiterführenden Schule von einer Auseinandersetzung mit den Fächern, also dann Biologie, Chemie und die Geschichte und all die verschiedenen Bereiche, mit denen man sich dann beschäftigt, wieder zurück zum Lesen lernen, also üben, Flüssigkeit, Leseflüssigkeit erlangen, Verstehen zu üben, die Strategien lernen, wie man Vorwissen mit dem Gelesenen verbindet und diese Themen. Mhm. Und darauf sind die weiterführenden Schulen meist nicht so richtig vorbereitet. Und deswegen ist auch ab da die Lernkurve nicht so, wie sie sein sollte.
Mhm. Und eigentlich passiert ja genau das nicht. Also, dass dann nochmal angesetzt wird und wirklich in die Lesekompetenz investiert wird. Weil sonst wäre es ja nicht so, dass auch ein Viertel der 15-Jährigen eben nicht über ausreichend Lesekompetenz verfügt. Das heißt, das Problem wird ja eigentlich nur fortgesetzt, weil die Lehrkräfte und wahrscheinlich gar keine Ressourcen haben, diese Problematik noch aufzufangen und weil da gar nicht der Raum besteht, weil der Stundenplan oder der Lehrplan eben so vollgeballert ist mit Inhalten, wo es tatsächlich um die Inhalte geht und nicht um die Frage, verstehe ich jetzt den Text oder beziehungsweise kann ich den flüssig lesen für mich, ne? Oft wird ja gesagt, Kinder lesen privat einfach zu wenig oder Eltern lesen ihnen zu wenig vor. Ist das tatsächlich die Hauptursache oder machen wir es uns damit zu einfach?
Also ich glaube, man muss trennen. Also eine Frage ist praktisch, wie wird die Bildungsungleichheit erklärt? Also woher kommen eigentlich die großen Unterschiede zwischen den Kindern? Weil es gibt ja schon auch Kinder, die gut lesen können in Deutschland. Und die andere Frage ist, wie hat sich das in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Und also wir können schon zeigen, und da haben wir auch schon Studien zu veröffentlicht, dass man diesen Trend, wie man erwarten würde, auch in den Familien sieht. Also die Eltern der Kinder, die wir untersuchen, geben auch an, dass sie immer weniger lesen. Die Familien haben immer weniger gedruckte Bücher zu Hause. Man sieht aber auch an anderen Indikatoren praktisch das Lernumfeld der Kinder sich verschlechtert. Also es gibt auch immer weniger Kinder, die zum Beispiel einen eigenen Schreibtisch oder ein eigenes Zimmer haben, um praktisch einen ruhigen Lernort zu haben. Also das ist schon eine allgemeine Entwicklung. In dem Fall kann man das aber nicht einwandfrei darauf zurückführen. Es wird wahrscheinlich schon irgendwas damit zu tun haben, die absinkenden Ergebnisse in der Lesekompetenz. Da spielen natürlich noch andere Entwicklungen eine Rolle. Also natürlich auch die Omnipräsenz von digitalen Medien ist natürlich praktisch ein Faktor, der von Aktivitäten wie Lesen eher ablenken kann. Auch praktisch der Multilingualismus, der sich in Europa allgemein und auch in Deutschland natürlich viel verbreiteter ist, führt natürlich dazu, dass praktisch die Sprachkompetenzen sich eher auf mehrere Sprachen verteilt als nur auf das Deutsche. Und man muss immer dazu sagen, PISA und auch IGLU, also unsere Studie, testen ja nur auf Deutsch. Das sind schon Faktoren, die damit reinspielen. Wir testen ja nicht, welche anderen Sprachen alle in Deutschland noch gelernt werden. Aber wenn man praktisch, also eine oder eine sehr wichtige Grundlage für das Lesen und für das Leseverstehen ist natürlich auch das Sprachverständnis. Und man kann praktisch zeigen, dass die Zeit, die man mit einer Sprache verbringt, schon auch damit ein wichtiger Prädiktor dafür ist, wie gut man in einer Sprache wird. Und das sieht man dann auch in den Ergebnissen der Lesekompetenz.
Ab wann kann man denn erkennen, dass ein Kind womöglich Schwierigkeiten beim Lesen oder eben auch beim Sprechen bekommt? Über welches Alter sprechen wir da? Ich weiß zum Beispiel, als meine Tochter, glaube ich, so 8 Monate alt war, war ich mit ihr bei der Kinderärztin und ich glaube, mit 8 Monaten haben wir den Ausweis für die Hamburger Bibliothek bekommen und wir haben ein Buch mit den ersten Worten mitbekommen. Und da dachte ich, hui, okay, das ist aber früh, weil ich jetzt noch gar nicht das, also ja klar, sie ist, hat irgendwie in Büchern geblättert, aber ich hatte jetzt noch nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie über Lesekompetenz sprechen, sondern erstmal an ein Interesse an diesem haptischen Ding, diesem Buch an sich. Ab wann sprechen wir denn davon, dass wir wirklich erkennen können, dass sich irgendwann ein Problem auftun könnte?
Das Problem, also ich glaube, in diesen jungen Jahren, vielleicht bis 2, 3, spielen natürlich da auch einfach entwicklungspsychologische Faktoren eine Rolle, die nicht unbedingt eine Vorhersagekraft haben für die langfristige Entwicklung. So ab 3, 4 kann man praktisch schon feststellen, dass es erhebliche Unterschiede in dem Wortschatz gibt der Kinder, die auch durch das Lernumfeld bedingt sind. Und diese Unterschiede, die führen sich dann auch häufig bis weithin in die Bildungslaufbahn weiter. Also es gibt so eine bekannte Studie oder ein bekanntes Ergebnis der 30 Millionen Wörter Gap. Und der beschreibt das Ergebnis einer Studie, wo das Interaktionsverhalten zwischen Eltern aus Akademikerhaushalten und aus sozial benachteiligten Haushalten verglichen wurden. Und die haben gezeigt, dass praktisch durch das Interaktionsstile der Eltern mit ihren Kindern praktisch bis zum 4. Lebensjahr ein Unterschied von 30 Millionen gesprochenen Wörtern entsteht. Also es gibt da praktisch erhebliche Unterschiede, was praktisch die Menge und die Vielfalt an Sprache, die praktisch in den Familien stattfinden. Und die führt praktisch dann zu den frühen Unterschieden, die man dann sieht, auch schon vor der Grundschule. Und diese Unterschiede sind relativ schwierig dann wieder zu verringern. Also man kann das natürlich, aber je später das dann ist, desto aufwendiger wird es praktisch. Und das schließt eigentlich auch so ein bisschen an das Lesestart 1, 2, 3 Programm an, weil das natürlich eins der wenigen universellen Programme war, die sich an das sehr frühe Lesen richten. Und da vielleicht vielen Eltern auch nochmal einen Anstoß gegeben haben und in dieser sehr aufregenden Zeit, wenn man ein junges Kind hat, praktisch auch nochmal daran zu erinnern, mit den Kindern zu lesen und praktisch deren Sprachförderung zu begleiten. Und deswegen ist das so schade, dass dieses Programm eingestellt wurde, weil vergleichbare Dinge gibt es in Deutschland meines Wissens nicht.
Okay, das heißt, du würdest auch aus wissenschaftlicher Sicht sagen, eigentlich bräuchten wir dieses Programm weiterhin. Und die Begründung, die ja aufgeführt wird, dass Programme einfach, also dass Programme irgendwann auch mal auslaufen müssen, eigentlich nicht hinnehmbar ist in dem Fall.
Genau, also wenn Sie jetzt, also die Begründung war natürlich irgendwie bürokratisch, das ist natürlich irgendwie schade. Als Wissenschaftler wünscht man sich natürlich immer, dass es praktisch so ein bisschen nach dem Trial-and-Error-Prinzip vorgegangen wird. Also man probiert was aus, evaluiert es und abhängig von dem Ergebnis entscheidet man dann, ob es weiterfinanziert wird. Aber das war ja hier anscheinend gar nicht der Fall. Ich glaube, die Grundhaltung gegenüber dem Programm war ja recht positiv, aber dann gab es irgendeine Förderlogik, die da dazwischen gefunkt ist anscheinend. Also das ist eigentlich sehr schade, einmal aus dem Punkt, weil es ein Programm war, was eben die besonders Jungen adressiert hat, und aus diesem Punkt, dass es eben nicht aus der Überzeugung eingestellt wurde, dass es nicht funktioniert oder nicht das Geld wert ist, sondern eigentlich nur, weil man jetzt mal wieder was anderes machen will.
Und
Oder
weil man halt insgesamt sparen will und die Frage, ob ja tatsächlich etwas anderes in dem Bereich kommt, ist ja noch offen. Und ein Programm, das sich so in Deutschland etabliert hat und von Ärztinnen und Ärzten in den U-Untersuchungen mit aufgenommen wird, das muss man ja auch erstmal erreichen, dass es so eine flächendeckende Wirkung hat tatsächlich. Das ist ja nichts, was von heute auf morgen passiert. Wow.
Ich glaube, was auch nochmal besonders ist an dem Programm, ich glaube, für viele und auch völlig bevölkerungsdurchdringend sind Ärzte und Ärztinnen meistens Vertrauenspersonen. Und wenn die praktisch diese Dinge an die Familien ranbringen, dann ist das nochmal eine ganz andere Connection als jetzt klassische Bildungsinstitutionen, die von eben bei denen in den Familien, wo dieses Programm eben einen Mehrwert bringen kann, häufig eine gewisse Distanz gibt. Also es ist ja häufig so, dass, also gar nicht aus einer Abneigung, sondern wenn man praktisch mit dem Bildungssystem in Deutschland noch nicht so vertraut ist, hat man da einen gewissen Respekt und eine gewisse Distanz. Und die Ärzte können das, glaube ich, ganz gut überbrücken, weil sie eben Vertrauenspersonen sind und vielleicht nicht gleich mit akademischem Anspruch praktisch nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, ach, lest doch mit euren Kindern oder so, sondern das auf einem eher vertrauensbasierten Verhältnis beruht.
Ja. Ich finde diese Tatsache, dass wir bis zum vierten Lebensjahr einen Unterschied von 30 Millionen Wörtern im Zweifel aufbauen und dass es umso schwieriger ist, dieses Ungleichgewicht zwischen den Kindern dann auch irgendwann wieder auszugleichen, finde ich tatsächlich ziemlich, ziemlich heftig. Und ich frage mich in dem Kontext, wie können wir denn dann für Bildungsgerechtigkeit sorgen, wenn es schon so früh anfängt und wenn die Eltern dann doch so eine tragende Rolle spielen?
Also du hast ja vorhin gefragt nach der Verantwortung. Ist es die Verantwortung der Eltern oder der Schule? Ich würde sagen, die Eltern spielen auf jeden Fall eine Rolle, aber es ist nicht zuletzt die Verantwortung der Eltern, dass diese Unterschiede verringert werden, sondern es liegt dann in der Verantwortung des Bildungssystems, mit allen Kindern so umzugehen, dass wir Unterschiede verringern und einen Mindeststandard für alle erreichen. Wenn man in Länder schaut, wo das besser funktioniert, dann findet man in der Regel praktisch Systeme oder schulische Förderung, die praktisch additive Förderung für Kinder mit Schwierigkeiten anbietet. Also zum Beispiel im schwedischen Modell ist es so, es gibt drei Stufen, man hat den normalen Unterricht, dann gibt es eine Nachholförderung, würde ich das jetzt mal beschreiben, und eine besondere Förderung. Und im schwedischen Bildungssystem ist es ganz normal, dass man bei Kindern feststellt, du bist vielleicht jetzt in diesem Bereich des Lesens etwas hinterher und deswegen bekommst du eine gesonderte Förderung in einer Kleingruppe. Und wenn sich das Problem wieder eingestellt hat, dann gehst du, hört diese Förderung auch wieder auf. Also man hat einfach eine Logik, dass wir gleichen dann auch Rückstände, bevor sie wirklich problematisch werden, sondern es sind einfach Rückstände in einem der verschiedenen Lernziele. Und dann macht man eben ein bisschen mehr in dem Bereich, in einer Kleingruppe. Und wenn sich dieser Rückstand wieder getan hat, dann hört diese Förderung auch wieder auf und es hat nicht so was Stigmatisierendes, sondern es ist einfach eine zusätzliche Unterstützung, die man bekommt.
Und was glaubst du, warum funktioniert das in Deutschland nicht? Wir hatten vor, ich glaube, 2-3 Monaten hier im Podcast mal Teilnehmende einer Jugendwerkstatt und da war auch Max dabei. Und Max ist mittlerweile 19 Jahre alt, glaube ich. Und keiner seiner Lehrkräfte ist anscheinend aufgefallen, dass er weder lesen noch schreiben kann. Also wirklich so gut wie gar nichts. 10%. So. Und da hat die Corona-Pandemie ihn natürlich auch in die Karten gespielt, dass er einfach nicht mehr physisch vor Ort sein musste, dass er dann vieles über Computer und iPad machen konnte und es dann da die Autokorrektur gab. KI ist jetzt natürlich auch nochmal so ein weiteres Ding, um sich durchzumogeln, dass man Texte einfach von ChatGPT schreiben lässt und das ja auch über Spracheingabe einfach anweisen kann. Und unterm Strich ist es erst kurz vor seinem Abschluss, den er dann natürlich nicht geschafft hat, aufgefallen, dass er nicht lesen und schreiben kann. Und erst jetzt mit 19 Jahren bekommt er die Unterstützung, die er eigentlich schon in der Grundschule gebraucht hätte. Und wenn man solche Geschichten wie die von Max hört, dann fragt man sich, warum ist unser Bildungssystem im negativen Sinne so durchlässig, dass so viele junge Menschen da durchfallen? Liegt es daran, dass manche Lehrkräfte einfach nicht hinsehen wollen? Oder ist es was Systemisches, was auch Lehrkräfte nicht auffangen können?
Also ich würde jetzt mal keiner keiner Lehrkraft unterstellen, dass sie das praktisch einfach nicht will, sondern es ist, glaube ich, einfach ein, es gibt einfach so viele Aufgaben, dass dieses Einhalten der Mindeststandards vielleicht gar nicht das Wichtigste, gerade die wichtigste Herausforderung für die Lehrkräfte ist. Also auch wenn wir da wieder in andere Länder schauen, würde ich mal anführen, dass es auch wieder, wenn wir in die skandinavischen Länder gehen, da gibt es einen anderen Umgang mit Prüfungen. Für uns ist es ja so, hat es eine sehr, also sind Prüfungen immer auch mit Benotung verbunden. Und in den skandinavischen gibt es eher eine Kultur, wo es um das, also wir wollten eigentlich keine Fachbegriffe benutzen, aber den mache ich jetzt, das formative Assessment, also das praktisch, dass man, wenn man Tests macht, ist die Grundidee, dass der Test nicht dafür da ist, eine Benotung zu geben, sondern dafür da herauszufinden, was sollte man jetzt als nächstes lernen.
Und dann auch etwas abzuleiten.
Und genau, es geht immer darum, praktisch die Planung von dem zu steuern, was soll jetzt als nächstes gelernt werden. Und es geht gar nicht darum zu sagen, du bist jetzt so gut oder so schlecht, sondern es geht darum, herauszufinden, was solltest du jetzt als nächstes lernen.
Und das würdest du sagen, ist wahrscheinlich auch der Key-Faktor, den wir uns von anderen Ländern abschauen könnten, um unsere Lesekompetenz, die seit Jahrzehnten gewachsen ist, wieder ein bisschen auszugleichen?
Genau, also der Fokus auf frühe Sprachförderung, ein Umgang mit Prüfungen, die das Lernen steuern und nicht für eine du bist gut oder du bist schlecht Bewertung da sind, und eine additive Förderung. Also in Deutschland ist der Fokus in den letzten Jahren viel auf individuelle Förderung gegangen, was auch gut ist, aber in Deutschland ist es häufig so verstanden worden, dass individuelle Förderung bedeutet, die Kinder kriegen unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Inhalte und nicht, dass die einen kriegen mehr Unterstützung und die anderen weniger. Und in den Ländern, die sehr erfolgreich sind mit individueller Förderung, bedeutet das, dass die Kinder alle ungefähr das Gleiche schaffen sollen, aber sie bekommen unterschiedlich viel Unterstützung dabei. Also das nennt man das Response to Intervention. Ich sollte ja keine, sorry. das Verständnis von individueller Förderung ist eher, Kinder kriegen unterschiedlich viel Unterstützung, um ein Ziel zu erreichen, als zu sagen, wir geben den Kindern unterschiedlich schwierige Aufgaben, was bedeutet, dass Kinder, die Probleme haben, viel länger auf einem niedrigen Niveau bleiben. Weil sie eigentlich zusätzliche Förderung brauchen und nicht einfache Aufgaben.
Okay, und das führt mich jetzt aber so ein bisschen zu der Frage, ob diese Aufteilung nach der vierten Klasse eher Teil der Lösung oder Teil des Problems ist. Denn da fangen wir ja im Prinzip schon an, junge Menschen in unterschiedliche Gruppen zu ordnen, dass sie unterschiedliche Aufgaben bewältigen sollen, ne?
Genau, also zu der Frage des frühen Übergangs gibt es tatsächlich mittlerweile relativ viele Studienergebnisse, auch aus PISA und IGLU. Und ich würde sagen, so der Konsens der Forschung ist schon, dass es dazu führt, dass in Deutschland die Unterschiede dann, wenn die Kinder 15 sind, bei PISA, größer werden. Also es ist schon etwas, was die Unterschiedlichkeit verstärkt. Das andere Ergebnis ist, dass es nicht unbedingt dazu führt, dass es ein höheres Niveau gibt. Also das könnte ja auch sein, dass es insgesamt ein höheres Niveau gibt. Aber das scheint nicht so zu sein. Also es ist, es trägt nicht eigentlich nicht zu den Zielen, die wir für das Bildungssystem formuliert haben, bei. Ich persönlich würde sagen, dass es vielleicht gar nicht an diesem System, an dieser Systemeigenschaft liegt, sondern dass man wahrscheinlich auch eine Gestaltung finden könnte, die diesem Problem entgegenwirkt, ohne dass man praktisch das gesamte Schulsystem umbauen muss, weil das ja auch wieder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand und Verwerfungen zu tun hat. Also wenn man zum Beispiel diese Idee des formativen Assessments auch durch Grundschule und weiterführende Schule weiterführen würde, dann könnte man diese Probleme, die dadurch entstehen, vielleicht sogar ausgleichen.
Ich würde.
Und wir haben ja. Ja,
ja, sprich den Satz gerne noch zu Ende.
Nee, es ist gutes.
Ich würde zum Ende total gerne nochmal mit dir darüber reden, welche Folgen das denn für Wirtschaft und Arbeitsmarkt haben. Denn ich spreche ja viel mit Ausbildungsbetrieben, viel mit Arbeitgebern und die sagen mir immer wieder, mit den Leuten, die von der Schule kommen, können wir ganz häufig nichts anfangen, weil es denen an Basiswissen fehlt, an Grundkompetenzen in Mathematik, ganz, ganz viel. Also gerade in den technischen Berufen höre ich, dass zu Beginn einer Ausbildung erst einmal nochmal 6 Wochen Mathe-Intensivkurs kommen, bevor man sich mit den Ausbildungsinhalten beschäftigt, aber eben auch mit der Lesekompetenz natürlich oder beziehungsweise mit dem Verständnis von Texten generell. Denn wenn ich den Text nicht verstehe, dann habe ich auch im beruflichen Sinne Herausforderungen, eine Dokumentation zu verstehen oder eben einen Ablaufplan zu verstehen, dass ich dann gewissen Dingen einfach nicht folgen kann. Glaubst du, wir haben das im wirtschaftlichen Sinne im Blick, was die fehlende Lesekompetenz mit uns als Wirtschaftsstandort macht?
Zu wenig wahrscheinlich. Also es gibt Analysen von Ludger Wössmann, der zeigt, dass die, dass dann praktisch die Punkte, die man, die Punktwerte, die, die für die Grundkompetenzen in der in Iglu und PISA sich, wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr 30 Jahre später dann auch in die Wirtschaftsleistung eines Landes umrechnen lässt. Also das ist ganz klar ein sehr nachgewiesener Faktor, dass das Kompetenzniveau der der jungen Leute sich später auch in die Produktivität der Wirtschaft umsetzt. Was uns auch immer am Herzen liegt, ist dann auch die Frage der Bildungsgerechtigkeit. Also das Problem ist ja häufig, also sind ja die vielen Kinder, die dann keine Lehrstelle finden und man wahrscheinlich auch wegen ihren Basiskompetenzen keine Chance oder keinen guten Einstieg in das Erwerbsleben finden. Und ja, das auch wenn das Ziel praktisch weit weg ist, die Maßnahmen, die man dagegen angehen müsste, fangen eben schon im frühkindlichen Bereich und in der Grundschule an.
Glaubst du denn, ist es Teil der Lösung, dass Ausbildungsbetriebe auch in Grundlagenbildung investieren oder, also beziehungsweise sie investieren ja, weil das Schulsystem so überfrachtet ist? Ist es Teil der Lösung, dass sie das tun oder ist es eigentlich eine Problematik, weil es dann, also wie du sagst, ja eigentlich schon viel zu spät ist?
Grundsätzlich ist es die Aufgabe vom Bildungssystem. Also das sollte eigentlich eines der Kernziele sein, dass alle Kinder ein gewisses Niveau erreichen, von dem aus sie dann einen Beruf erlernen können und sich nicht mehr mit diesen Basiskompetenzen auseinandersetzen müssen. Also da müsste man wahrscheinlich einfach klarer priorisieren, was ist uns wichtig im Bildungssystem. Und dann an vielen Stellen wahrscheinlich diese Basiskompetenzen noch mal ein bisschen stärker in den Fokus schieben.
Gut, wir halten also fest, frühkindliche Bildung ist extrem wichtig, nicht nur für die jungen Menschen persönlich, sondern für den Wirtschaftsstandort Deutschland generell und eben auch die Frage, wie gut können junge Menschen vom Bildungssystem in den Arbeitsmarkt übergehen. Und das zeugt eben alles von langfristigen Problemen. Ich freue mich total, dass du das Thema nochmal für uns eingeordnet hast. Und wer weiß, vielleicht findet Lesestart 1, 2, 3 ja doch nochmal eine Anschlussfinanzierung. Wir werden auf jeden Fall im Blick behalten, was denn da für andere Projekte folgen sollen und ob überhaupt etwas folgt. Wir haben jetzt mit dieser Folge einmal deutlich gemacht, dass etwas folgen sollte, denn das Problem löst sich nicht in Luft auf und hier sollte man eigentlich nicht sparen. Ich danke dir für deine Expertise, Ulrich, und ich freue mich, wenn alle, die diese Folge gehört haben, sie mit ihrem Netzwerk teilen, gerade vielleicht auch mit Arbeitgebern. Denn Arbeitgeber können, also wirtschaftliche Akteure, können auch nochmal einen anderen Druck aufs Bildungssystem beziehungsweise auf die Politik ausüben, wenn einmal klar signalisiert wird, hey, das hier hat wirtschaftliche Folgen. Ich habe immer das Gefühl, das ist das einzige Argument, was zählt. Also wirtschaftliche Folgen in dieser Spardebatte, in der wir ja aktuell sind, um aufzuzeigen, dass wir an manchen Dingen einfach nicht sparen sollten. So, und jetzt muss ich noch sagen, das hier ist die letzte Folge vor der Sommerpause, denn für mich geht's erstmal in den Urlaub. 3 Wochen Kanada warten auf mich. Und danach melden wir uns mit spannenden neuen Themen und klugen neuen Gesprächspartnern und Partnerinnen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer und wir hören uns voraussichtlich im September wieder, es sei denn, ich habe solche Sehnsucht, dass ich früher starte.